Weißt du, also wenn wir normalerweise über Kaffeemaschinen nachdenken, haben wir ja irgendwie diese Erwartung von absoluter Mühelosigkeit im Kopf, ne?
Ja, absolut. Wir haben uns da extrem dran gewöhnt.
Genau. Das ist wie bei so einem simplen Lichtschalter. Du drückst einen Knopf, die Maschine surrt ein bisschen und zack, da steht die fertige Tasse.
Genau. Mhm. Völlig binär eigentlich.
Richtig. Knopf gedrückt, Kaffee fertig. Aber dann betrittst du eben diese Welt der manuellen Siebträger-Espressomaschinen. Und, naja, dieser simple Lichtschalter ist plötzlich komplett verschwunden.
Oh ja, da bist du dann in einer ganz anderen Realität.
Komplett. Stattdessen blicken wir da auf eine Landschaft aus Wasserdruck, Temperaturkurven und lauter physikalischen Variablen. Und genau das ist unser Thema heute. Willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, wir haben heute auch wirklich faszinierendes Material vor uns.
Ja, allerdings. Wir nehmen uns nämlich das Skript und das Handbuch zur Omaneo Gudrun vor. Das ist eine Espressomaschine für zu Hause. Und unsere Mission heute, wir verwandeln diese scheinbar trockene technische Anleitung in eine echte Masterclass über die Wissenschaft und Handwerkskunst des perfekten Espressos.
Weil da steckt so viel mehr drin als nur Knöpfe drücken.
Absolut. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Bevor wir überhaupt den ersten Kaffee mahlen, müssen wir erstmal verstehen, was für ein Biest von einer Maschine wir hier eigentlich vor uns haben.
Ja, die arbeitet nämlich mit Werten, die man, eigentlich eher in einer kleinen Werkstatt vermuten würde.
Echt jetzt?
Wenn wir uns die rohen Zahlen mal ansehen, das gibt einen guten Überblick. Die Omaneo Gudrun erhitzt das Brühwasser auf exakt 90 bis 96 Grad. Gleichzeitig produziert sie Dampf für den Milchschaum und der ist um die 130 Grad heiß.
130 Grad? Krass!
Genau. Die Energie dafür liefert so ein fettes 1400 Watt Heizelement. Und das absolute Herzstück, das ist die Pumpe. Die presst das heiße Wasser mit 9 Bar Druck durch das Kaffeepulver.
9 Bar? Also warte mal, das ist ja mehr als der maximale Druck in einem Rennradreifen, oder?
Ja, deutlich mehr sogar. Und das komprimiert auf die winzige Fläche von so einem kleinen Metallsieb.
Wahnsinn. Wenn ich mir das so vorstelle, ist dieses Gerät im Grunde wie so ein Sportwagen für die Küche. Man kann da nicht einfach das Gaspedal durchdrücken, ohne die Instrumente zu kennen.
Das ist ein super Vergleich. Und ein Sportwagen für den privaten Gebrauch wohlbemerkt. Das betont die Anleitung auch ungewöhnlich deutlich. Es ist halt eine Haushaltsmaschine.
Okay, also nicht fürs Café an der Ecke.
Nee, absolut nicht. Für die heimische Küche oder meinetwegen noch für eine kleine Teeküche im Büro, das geht. Aber sie ist explizit nicht dafür gebaut, in so einem geschäftigen Café 100 Espresso-Bezüge am Tag abzuliefern. Die Komponenten sind für diese Dauerbelastung einfach nicht ausgelegt.
Verstehe. Also, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den Karton auspacke und voller Vorfreude direkt loslegen will? Ich habe da im Skript von so einem kleinen Detail unter dem Wassertank gelesen. Das hat bestimmt schon Leute in den Wahnsinn getrieben.
Oh ja, der berühmte Transportstopfen, der sitzt unter dem 1,8 Liter fassenden Wassertank.
Und wenn ich den vergesse?
Dann passiert gar nichts. Die Maschine kann kein Wasser ziehen. Du gießt Wasser ein, du schaltest das Ding an, die Maschine brummt zwar, aber es kommt einfach kein Tropfen raus.
Das ist dann der Moment, wo man panisch den Support anruft?
Genau. Man muss diesen Stopfen zwingend entfernen. Aber selbst wenn man das gemacht hat, beim allerersten Einschalten werden viele trotzdem erstmal kurz zusammenzucken.
Warum das? Fliegt mir da was um die Ohren?
Nein, nein. Die Pumpe muss ja erst einmal diese ganzen leeren inneren Leitungen mit Wasser füllen, bevor sie überhaupt Druck aufbauen kann. Und das erzeugt am Anfang so ein lautes, fast schon beunruhigendes, ratterndes Geräusch.
Ah, okay. Also man denkt, sie ist kaputt, aber sie pumpt sich nur voll.
Richtig. Das ist völlig normal bei der Inbetriebnahme. Sobald das System dann vollständig unter Druck steht, verschwindet das Geräusch.
Puh, okay. Maschine steht, Stopfen ist raus, Leitungen sind voll. Wir brauchen Kaffee. Die Quelle sagt, dass das Röstdatum der Bohnen sollte idealerweise zwischen 2 und 12 Wochen zurückliegen. Aber da gab's eine Anweisung im Handbuch, die mich echt irritiert hat.
Welche meinst du?
Dass Bohnen absolut nicht in den Kühlschrank dürfen. Moment mal. Ich lege mein Gemüse doch auch in die Kälte, damit es länger knackig und frisch bleibt. Warum ist das beim Kaffee plötzlich eine Gefahrenzone?
Wenn wir das im großen Zusammenhang betrachten, wird das eigentlich total logisch. Das liegt an der zellulären Struktur von geröstetem Kaffee.
Okay, erklär mal.
Also, die Bohnen verlieren bei der Röstung extrem viel Feuchtigkeit. Die sind danach furztrocken, porös und funktionieren im Grunde wie mikroskopisch kleine Schwämme.
Wie Schwämme?
Ja. Und wenn du diese Schwämme jetzt in den Kühlschrank legst, kriegst du ein massives Problem mit Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Jedes Mal, wenn du die Kühlschranktür aufmachst oder die Packung rausholst, trifft diese warme Raumluft auf die eiskalten Bohnen.
Ah, und dann bildet sich Kondensatwasser.
Exakt. Und dieses Kondensatwasser zieht sofort tief in diese schwammartige Struktur ein. Das Wasser reagiert dann chemisch mit den feinen, öligen Aromastoffen im Kaffee und zerstört sie quasi von innen heraus.
Oh, wow. Das heißt, das Aroma ist einfach weg?
Das geht rasend schnell, ja. Und weil die Bohne wie ein Schwamm funktioniert, nimmt sie im schlimmsten Fall auch noch die Umgebungsgerüche aus dem Kühlschrank auf.
Wie geht? Dann schmeckt mein teurer Espresso auf einmal nach dem Gouda von letzter Woche.
Ganz genau. Das willst du wirklich nicht.
Verstanden. Also Bohnen dunkel, trocken und bei Raumtemperatur lagern. Die Anleitung scheint ja ohnehin keinen Spaß zu verstehen, was Sicherheit angeht. Es gibt da gleich 4 Warnstufen.
Richtig. Gefahr, Warnung, Vorsicht und Hinweis.
Das klingt wie im Chemielabor.
Naja, vor allem die höchste Stufe, also Gefahr, bezieht sich direkt auf das Herz der Maschine. Das Handbuch macht unmissverständlich klar, dass man das Gehäuse niemals, wirklich niemals, selbst aufschrauben darf.
Wegen dem Strom?
Ja, da arbeiten 1400 Watt und du hast offene spannungsführende Teile in direkter Nähe zu Wasserleitungen, die unter 9 Bar Druck stehen. Wenn du da mit einem Schraubenzieher abrutscht, besteht absolute Lebensgefahr.
Okay, also Reparaturen lassen wir schön den Fachmann machen. Gehen wir lieber an die eigentliche Extraktion, an das Handwerk. Das Handbuch spricht da von einem Brühverhältnis von 1:2 als perfekten Startpunkt. Was heißt das konkret in der Küche?
Das bedeutet ganz einfach, dass die Menge deines flüssigen Espressos in der Tasse exakt das Doppelte des trockenen Kaffeepulvers wiegen sollte.
Also wenn ich jetzt, sagen wir, 18 Gramm frisch gemahlenen Kaffee in das Sieb gebe?
Dann stoppst du den Bezug genau in dem Moment, in dem du 36 Gramm flüssigen Espresso in deiner Tasse hast. Deswegen ist so eine kleine Waage auch extrem wichtig.
Ah, okay. 1:2.
Genau. Dieses Verhältnis ist in der Kaffeewelt so der anerkannte Startpunkt, um die perfekte Balance aus Säure, Süße und Bitterkeit in der Bohne zu treffen.
Alles klar. Aber bevor das Wasser überhaupt auf das Pulver trifft, verlangt die Anleitung noch so eine spezielle Vorbereitung. Da taucht dieses sogenannte WDT-Tool auf. Weiß Distribution Technik, glaube ich?
Richtig, WDT. Ein super wichtiges Werkzeug.
Laut Handbuch ist das ein Instrument mit ganz feinen Nadeln. Oder man soll zur Not einen Zahnstocher nehmen und im Pulver herumrühren. Jetzt mal ernsthaft gefragt. Warum muss ich im Kaffee herumrühren? Ist das nicht einfach nur Barista-Snobismus? Das Pulver fällt doch ohnehin schon fein aus der Mühle.
Das denkt man, ja. Aber leider fällt es eben nicht immer gleichmäßig. Wenn du Kaffeebohnen fein genug für einen Espresso mahlst, neigen die dazu, sich elektrostatisch aufzuladen.
Ah, wie bei so einem Luftballon am Pullover.
Genau so. Und dabei entstehen mikroskopisch kleine Klümpchen im Pulver.
Aber wenn ich diese Klümpchen jetzt einfach mit dem Temper, also mit diesem Stempel, den man da benutzt, fest zusammenpresse, das drückt doch alles platt.
Eben nicht gleichmäßig. Dann hast du im Sieb Bereiche, die extrem dicht sind, da wo die Klumpen waren, und Bereiche dazwischen, die etwas lockerer geblieben sind.
Und das ist ein Problem.
Ein riesiges. Wenn nun diese 9 Bar Wasserdruck von oben auf dieses ungleichmäßige Kaffeebeck prallen, sucht sich das Wasser gnadenlos den Weg des geringsten Widerstands.
Oh, ich verstehe.
Es fließt eben nicht gemütlich durch die dichten Klumpen. Es reißt sich förmlich Kanäle und Risse durch die lockereren Stellen.
Das ist dann dieses Phänomen, das man Channeling nennt, oder?
Exakt, das ist Channeling. Das Wasser rauscht in Sekundenbruchteilen durch diese Kanäle durch. Die Kaffeepartikel direkt am Rand von diesen Rissen werden extrem ausgewaschen. Der Kaffee wird dort völlig überextrahiert und bringt richtig fiese, bittere Noten in die Tasse.
Und die Klumpen?
Das Innere der dichten Klumpen bleibt fast komplett trocken. Dieser Teil ist dann unterextrahiert und schmeckt extrem unangenehm sauer. Du hast also bitter und sauer gleichzeitig.
Das klingt widerlich. Also nehme ich dieses WDT-Tool, diese feinen Nadeln und rühre das vor dem Tempen einmal richtig durch, um alle Klumpen aufzubrechen.
Ganz genau. Du schaffst damit eine völlig homogene, fluffige Masse.
Und da kann das Wasser dann später absolut gleichmäßig durchfließen. Okay, danach drücke ich das Pulver dann waagerecht fest. Und um zu überprüfen, ob ich dieses ganze Rühren und Pressen wirklich gut gemacht habe, liegt der Oma Neo Gudrunia etwas bei, das ich unglaublich spannend finde. Den bodenlosen Siebträger.
Oh ja, das ist wirklich ein fantastisches Diagnosewerkzeug.
Warum genau? Ich meine, ein normaler Siebträger hat doch unten so einen Auslauf, meistens mit zwei kleinen Schnäbeln. Das Wasser fließt aus dem Sieb, sammelt sich da auf dem verdeckten Boden und läuft in die Tasse.
Richtig. Und das Problem dabei ist, du siehst überhaupt nicht, was oben im Sieb eigentlich passiert. Das Plastik oder Metall verdeckt alles.
Der bodenlose Siebträger ist dagegen einfach nur so ein offener Ring mit einem Griff dran. Das Metallsieb liegt unten völlig frei und der Kaffee tropft direkt, ohne Umwege, in die Tasse.
Und genau das macht ihn so schonungslos ehrlich. Er ist quasi das Mikroskop für den Barista.
Lügendetektor?
So kann man es sagen. Wenn du Channeling hast, weil du das WDT-Tool schlecht benutzt hast oder schief getempert hast, dann siehst du das sofort.
Wie sieht das dann aus?
Dann bilden sich ganz kleine fiese Wasserstrahlen, die kreuz und quer spritzen. Im schlimmsten Fall hast du das heiße Kaffeewasser unkontrolliert über deine halbe Arbeitsfläche verteilt. Du bekommst also sofortiges, schonungsloses Feedback für deine Fehler.
Auweia. Aber wenn es klappt, wenn ich alles richtig gemacht habe, beschreibt das Handbuch das als richtiges kleines Spektakel.
Das ist es auch. Es ist wunderschön. Bei perfekter Extraktion siehst du erst, wie sich feine Tropfen am Rand des Siebs bilden. Und dann zieht sich das flüssige Gold langsam zur Mitte hin zusammen.
Bis es dann so ein einziger, zähflüssiger Strahl in der Mitte wird, ne?
Genau. Und der ist oft durchzogen von so haselnussbraunen und dunklen, fast schon tigerartigen Streifen. Wenn du das siehst, dann hast du den absoluten visuellen Beweis, dass das Wasser den Kaffeepuck perfekt und gleichmäßig durchdrungen hat.
Mega. Also, wir haben jetzt den Druck gemeistert. Aber um zu verstehen, warum ein und derselbe Kaffee völlig unterschiedlich schmecken kann, müssen wir uns jetzt die Temperatur ansehen. Hier wird es wirklich interessant.
Die Temperatur ist der absolute Gamechanger, ja.
Die Umaneo PEGDURN hat ja eine PED-Steuerung. Das heißt, sie regelt die Wassertemperatur nicht mit so einem groben mechanischen Thermostat, sondern gradgenau elektronisch. Zwischen 88 und 96 Grad Celsius.
Richtig. Auf das Grad genau einstellbar.
Und hier wird's für mich chemisch hochinteressant. Die Anleitung sagt ganz klar, dunkle Röstungen brüht man kühler, so bei 88 bis 92 Grad. Und helle Röstungen brüht man heißer, bei 94 bis 96 Grad. Warum? Was macht das Wasser bei einer dunklen Bohne, was es bei einer hellen nicht tut?
Das hängt direkt mit der Zeit zusammen, die diese Bohne im Röster verbracht hat. Eine dunkle Röstung wurde ja sehr intensiv und lange erhitzt.
Okay.
Dadurch ist die zelluläre Struktur der Bohne extrem porös und brüchig geworden. Die ganzen Inhaltsstoffe und gerade auch die Bitterstoffe lösen sich im Wasser dadurch extrem leicht auf.
Ah, und wenn ich da jetzt mit 96 Grad kochend heißem Wasser dran gehe?
Dann löst du durch diese aggressive Hitze viel zu schnell viel zu viele unerwünschte Stoffe aus dieser ohnehin schon brüchigen Bohne.
Das heißt, der Kaffee schmeckt dann verbrannt?
Ja, verbrannt, aschig oder einfach nur unangenehm hart und bitter. Deswegen nimmst du die Wassertemperatur bei dunklen Röstungen runter. Du willst diesen Lösungsprozess gezielt ein bisschen abbremsen.
Das ist ja genial. Und die helle Röstung ist dann genau das Gegenteil? Die war kürzer im Röster und ist noch viel dichter.
Völlig richtig. Die Zellstruktur bei hellen Röstungen ist noch weitgehend intakt. Die Bohne ist hart, fast schon zäh.
Also muss ich damit mehr Energie ran?
Genau. Da musst du wirklich mit massiver thermischer Energie herangehen, also 95, 96 Grad, um diese feinen, komplexen Fruchtsäuren und floralen Noten überhaupt erst aus dieser dichten Zellstruktur herausbrechen zu können.
Das ist ja echt pure Laborarbeit. Und um das Kaffeemehl auf diesen plötzlichen Schock von Temperatur und diesen neuen Bar Druck vorzubereiten, bietet die Maschine noch ein weiteres Feature. Die sogenannte Pre-Infusion oder Vorbrühfunktion.
Ein tolles Feature, das viele unterschätzen.
Im Skript steht, man kann das zeitlich einstellen. Zum Beispiel 3 Sekunden Wasser auf das Pulver, dann 2 Sekunden Pause. Für mich klingt das wie so ein sanftes Aufwärmen und Dehnen, bevor das eigentliche harte Training losgeht.
Der Vergleich passt perfekt. Es nimmt nämlich diesen allerersten harten Schock aus dem Prozess.
Was genau passiert da im Sieb?
Bei der Pre-Infusion tröpfelt das Wasser erst einmal fast drucklos auf das Kaffeebett. Das trockene Pulver saugt sich voll, es quillt auf, es dehnt sich im Sieb aus. Und dadurch schließt es winzige Lücken oder feine Risse, die beim Tempen vielleicht noch geblieben sind.
Es repariert also quasi kleine Fehler.
Genau. Wenn nach dieser zweisekündigen Pause dann der volle Pumpendruck einsetzt, trifft er auf ein massives, geschlossenes Hindernis. Das Pulver ist schon nass und kompakt. Das reduziert die Gefahr von diesem fiesen Channeling enorm.
Wo wir gerade bei Wasser sind, es gibt da noch eine Funktion an der Maschine, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Das Gerät hat ja nicht nur den Brühkopf für den Kaffee und die Dampflanze für die Milch, sondern auch eine separate Wasserlanze.
Ja, sehr praktisch im Alltag.
Das Handbuch erwähnt, man kann die Ausgabenmenge dort sogar programmieren, von 50 bis 300 Milliliter. Und es gibt sogar die Option, einen externen Wasserschlauch anzuschließen. Aber ganz ehrlich, wofür brauche ich das? Der Tank fasst doch ohnehin fast 2 Liter.
Naja, die Wasserlanze liefert dir direkt heißes Wasser. Das ist extrem praktisch, wenn du dir mal schnell einen Tee machen willst oder einen Americano trinkst.
Einen Americano?
Ja, das ist ein Espresso, der einfach mit heißem Wasser verlängert wird. Aber wenn du anfängst, dir regelmäßig 300 Milliliter für große Teetassen daraus zu lassen, dann ist der interne Wassertank wahnsinnig schnell leer.
Stimmt, vor allem wenn man parallel noch ständig den Brühkopf spült und Dampf bezieht.
Genau. Dann stehst du ständig mit der Gießkanne vor der Maschine und füllst nach.
Nervig.
Und genau hier kommt dieser externe Schlauch ins Spiel. Du kannst den direkt in einen richtig großen Wasserkanister hängen oder das Ganze sogar ans Festwasser anschließen. Das nimmt dir dieses ständige Nachfüllen ab. Ist ein echtes Komfortfeature, wenn die Maschine viel genutzt wird.
Verstehe. Aber lass uns nochmal zum eigentlichen Getränk zurückkommen. Die meisten Leute trinken ihren Espresso ja mit Milch, als Cappuccino oder Flat White. Also brauchen wir Milchschaum aus dieser Dampfpflanze.
Die Königsdisziplin.
Ja, die Anleitung liest sich hier fast wie eine Choreografie. Man soll die Spitze der Lanze nur knapp unter die Oberfläche der kalten Milch halten und das Kännchen parallel führen, um einen Whirlpool zu erzeugen.
Dieser Whirlpool ist extrem wichtig. Der zieht die großen Luftblasen nach unten und zerbricht sie in winzig kleinen Mikroschaum.
Vollmilch oder spezielle Barista-Pflanzendrinks funktionieren da anscheinend am besten. Aber dann kommt eine richtig eiserne Regel im Handbuch. Die Zieltemperatur liegt bei 60 bis 65 Grad. Unter gar keinen Umständen darf die Milch über 70 Grad erhitzt werden.
Nie, wirklich niemals.
Warum diese harte Grenze? Was genau passiert bei 71 Grad?
Hier greift dann die Molekularbiologie ein. Milch ist ja ein extrem komplexes Gemisch. Sie besteht unter anderem aus Proteinen und Laktose, also dem natürlichen Milchzucker.
Okay.
Und diese Laktose sorgt für die angenehme, natürliche Süße im Cappuccino, ohne dass du auch nur ein einziges Gramm Zucker in die Tasse geben musst.
Aber wenn die Milch jetzt zu heiß wird, koche ich diese Süße dann quasi kaputt?
Buchstäblich, ja. Die Struktur kollabiert. Ab etwa 70 Grad fangen die Proteine in der Milch an zu denaturieren. Das ist der gleiche Effekt, den du vom Kochen auf dem Herd kennst, wenn sich plötzlich so eine eklige, feste Haut auf der Milch bildet.
Ja, das kenne ich.
Gleichzeitig beginnen bei dieser Temperatur die Zuckerverbindungen chemisch aufzubrechen. Die Milch verliert schlagartig ihre gesamte Süße.
Und wie schmeckt das dann?
Sie fängt an, so nach Milchreis oder gekochter Milch zu riechen. Der Geschmack wird total dumpf und wässrig. Und dieser hart erarbeitete, feine Mikroschaum fällt oft einfach in sich zusammen.
Der Trick der Baristas ist ja einfach, die flache Hand an den Boden des Edelstahl-Milchkännchens zu legen, oder?
Genau. Wenn das Metall so heiß wird, dass es anfängt, an der Hand unangenehm zu werden, bist du bei etwa 60 bis 65 Grad.
Und dann muss man sofort stoppen.
Und beim Stoppen gibt es eine klare Sicherheitsreihenfolge, die Schlimmeres verhindert. Das Handbuch sagt ganz klar: Erst den Holzhebel für den Dampf zudrehen und wirklich erst dann die Lanze aus der Milch ziehen.
Oh, ich ahne warum. Zieht man die Lanze heraus, während dieser Dampf noch mit 130 Grad und ordentlich Druck strömt, verteilt man die kochend heiße Milch wahrscheinlich explosionsartig in der gesamten Küche.
Das ist ein sehr, sehr unbeliebter Moment beim Saubermachen. Ja? Und fast noch wichtiger, sobald die Lanze aus der Milch raus ist, muss sie sofort mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Wegen der Hygiene?
Ja, und weil sich die Milch sonst sofort einbrennt. Wenn man das heiße Metall auch nur kurz stehen lässt, brennt sich die Milch fest wie Beton und verstopft die winzigen Dampfdüsen.
womit wir nahtlos bei den absolut unsichtbaren Feinden des Kaffeegeschmacks wären. Wir haben jetzt all diese Parameter optimiert, wir haben die Thermodynamik studiert und den Druck kontrolliert, aber wenn wir die Maschine nicht richtig pflegen, ist das alles beim nächsten Espresso völlig wertlos.
Das Handbuch nennt bei der Wartung zwei absolute Hauptgegner: Kaffeefett und Kalk. Ja, fangen wir mal beim Kaffeefett an. Kaffee ist ein landwirtschaftliches Produkt und das ist extrem ölhaltig. Bei jedem einzelnen Bezug, bei dem das Pulver unter Hitze und Druck extrahiert wird, lagern sich diese feinen Öle in der Maschine ab.
Wo genau?
Im Siebträger selbst und vor allem oben im Brühkopf der Maschine, also dort, wo das heiße Wasser herauskommt.
Aber Moment, Öle sind doch eigentlich Geschmacksträger. Warum ist das plötzlich ein Problem?
Weil diese Öle natürlich an der Luft mit Sauerstoff reagieren. Sie oxidieren. Stell dir das mal so vor. Du brätst dir abends ein richtig teures Steak in einer Pfanne. Und dann stellst du diese ungewaschene Pfanne mit dem Fett einfach 2 Wochen in die Küche.
Okay, das Fett wird dann komplett ranzig.
Genau. Gut, jetzt stell dir vor, du brätst dein nächstes Steak in genau diesem alten, ranzigen Fett. Genau das passiert in der Espressomaschine. Wenn du dieses alte Fett da nicht rausholst, zieht jeder neue, frisch gemahlene Espresso durch einen dicken Film aus altem, ranzigen Kaffeefett.
Also, was bedeutet das alles? Das ruiniert mir doch dann systematisch den Geschmack meiner teuersten Bohnen?
Völlig. Du schmeckst dann nur noch ranziges Öl. Deshalb gibt das Handbuch auch so strikte Anweisungen zur Hygiene. Nach jedem einzelnen Bezug soll man den Brühkopf kurz leer durchspülen, einfach um die Kaffeereste rauszuspülen. Den Siebträger wischt man sauber aus und alle 2 Tage muss zwingend die Tropfschale geleert werden, sonst züchtest du dir da unten ein richtiges kleines Biotop heran.
Okay, das ist notiert. Neben Fett gibt es ja auch noch die Elektronik, die sich manchmal meldet. Das Display zeigt scheinbar ganz konkrete Fehlercodes, wenn etwas im Inneren nicht stimmt. Da stand was von E1 bis EF.
Das sind die kritischen Warnungen der Sensorik. Diese E-Codes bedeuten in der Regel, dass einer der Temperatursensoren an den Heizblöcken defekt ist.
Und was mache ich dann?
Da greift dann wieder unsere Sicherheitsregel von vorhin. Nicht selbst den Schraubenzieher holen, sondern den Service rufen.
Aber andere Fehler lassen sich leichter beheben. Wenn zum Beispiel mal gar kein Wasser kommt, ist meistens einfach nur der Tank leer oder ein Schlauch ist abgeknickt.
Und wenn es keine Crema auf dem Espresso gibt?
Dann war oft einfach der Mahlgrad zu grob oder die Bohnen sind schon viel zu alt. Da kann die Maschine dann nichts dafür. Richtig ernst wird das Skript aber beim Thema Kalk. Das hat mich echt überrascht. Die Elektronik der Maschine zählt die Bezüge offenbar mit. Nach etwa 300 Kaffees leuchtet das Licht am Brühkopf plötzlich rot und auf dem Display erscheint Cleaning.
Ein sehr deutliches Signal.
Ja, aber ich kenne das von anderen Haushaltsgeräten. Da drückt man diese Erinnerung oft wochenlang einfach weg. Wie streng ist die Omanio Juduren-Awe da? Ist das nur eine freundliche Empfehlung?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Sie ist da sehr streng, vor allem aus juristischer Sicht. Das Entkalken ist hier absolut keine freundliche Empfehlung. Wenn du das dauerhaft ignorierst, wachsen dir die feinen Kupferrohre im Inneren der Maschine nach und nach mit Kalk zu.
Okay, und dann?
Dann fällt der Wasserdruck massiv ab und diese ganze feine PID-Temperatursteuerung, über die wir gesprochen haben, funktioniert nicht mehr richtig, weil der Kalk die Sensoren isoliert.
Und verfällt dann auch die Garantie, wenn ich das ignoriere?
Die freiwillige Herstellergarantie, ja, absolut. Das Handbuch hält das ganz klar und deutlich fest. Schäden an der Maschine, die auf mangelnde Entkalkung zurückzuführen sind, sind von der 24-monatigen Garantie der Omanio GmbH komplett ausgeschlossen.
Oha, das ist hart.
Wichtig ist dabei der rechtliche Unterschied. Die gesetzliche Gewährleistung, die dir als Käufer sowieso zusteht, bleibt davon natürlich unberührt. Aber du verwirkst eben diesen zusätzlichen, unkomplizierten Schutz des Herstellers.
Also wenn das rote Licht angeht, lieber gleich handelsüblichen Entkalker in den Tank, Gefäß drunter und das Reinigungsprogramm brav durchlaufen lassen.
Genau so. Es lohnt sich.
Apropos Hersteller. Es gibt da ganz am Ende des Handbuchs noch so ein Detail zum Service, das mir wirklich aufgefallen ist, weil es so wahnsinnig ungewöhnlich für unsere heutige Zeit ist. Ich meine, die Maschine ist voll mit dieser PID-Steuerung, mit Sensoren und digitaler Programmierung. Aber wenn du mal ein Problem hast, das du nicht selbst lösen kannst, landest du nicht in so einem automatisierten Chatbot oder einer endlosen Warteschleife in einem anonymen Callcenter.
Das stimmt, das hat mich auch überrascht. Das Skript nennt explizit einen namentlichen Ansprechpartner für den technischen Support, Dieter Eitz in Neuss.
Dieter Eitz in Neuss.
Genau. Das zeigt eine bemerkenswerte Service-Philosophie. Du hast da dieses hochtechnisierte Gerät auf der Arbeitsplatte. Aber dahinter sitzt im Supportfall ein echter Mensch, den du direkt kontaktieren kannst und der diese Maschinen wirklich in- und auswendig kennt.
Das ist toll.
Ja, es holt diese ganze Technik wieder auf eine sehr persönliche, greifbare und handwerkliche Ebene zurück.
Das ist eigentlich ein wunderbares Bild für diese ganze Maschine, finde ich. Wir haben uns heute vom versteckten Transportstopfen unter dem Wassertank quasi bis zum perfekten Espresso vorgearbeitet. Wir haben verstanden, warum der Kühlschrank der absolute Todfeind der Kaffeebohne ist. Wir haben das WDT-Tool und den bodenlosen Siebträger als unsere wichtigsten Werkzeuge gegen dieses fiese Channeling kennengelernt.
Und wir haben tief in die Thermodynamik geschaut, ne?
Genau. Von diesen hellen Röstungen, die wir bei 96 Grad richtig quälen müssen, bis zur eisernen Obergrenze von 70 Grad bei der Milch, damit uns der Zucker nicht stirbt. Und wir haben gesehen, wie schnell so ein altes Kaffeefett uns die allerbeste Extraktion verderben kann.
Es ist einfach eine enorme Menge an Physik, Chemie und Handwerk, die da in so einem kleinen Metallgehäuse auf der Küchenzeile verborgen liegt.
Absolut. Und genau das führt mich zum letzten Gedanken, den ich dir heute zum Abschluss mit auf den Weg geben möchte. Wir gehen ja im Alltag oft ganz selbstverständlich davon aus, dass moderne Technologie dazu da ist, uns das Leben abzuflachen und komplett mühelos zu machen.
Mhm.
Wir wollen den Saugroboter, der für uns putzt. Wir wollen das Smart Home, das für uns das Licht dimmt. Und wir wollen eben den einfachen Knopf für den Kaffee. Aber zeigt uns eine Maschine wie die Omaneo Gudrun nicht eigentlich, dass wahre Spitzentechnologie auch etwas ganz anderes kann?
Dass sie uns fordert.
Ja. Sie nimmt uns die Arbeit nicht einfach ab, sie zwingt uns im Gegenteil dazu, wieder viel achtsamer zu werden. Sie verlangt von uns, dass wir verstehen, wie Druck, Hitze und organische Materie miteinander interagieren. Sie macht uns morgens in der eigenen Küche wieder zu kleinen Laboranten, die sich jeden Tag auf ein neues physikalisches Experiment einlassen müssen, anstatt nur passiv so einen Knopf zu drücken. Denk mal darüber nach, wenn du morgen früh in deiner Küche stehst und dir deinen ersten Kaffee machst, völlig egal mit welcher Methode. Frag dich mal, welche unsichtbaren thermischen und chemischen Kräfte da gerade eigentlich in deiner Tasse wirken. Nimm dieses Wissen, probier es aus und vor allem bleib immer neugierig. Bis zum nächsten Mal.